Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Du hast uns ja eine Reihe von Texten von Yusuf Keskingüz geschickt, einem islamischen Religionslehrer, und die werfen eine wirklich große Frage auf. Nämlich?
Was bedeutet es im Islam eigentlich, ein guter Mensch zu sein? Unsere Mission ist also klar. Wir wollen verstehen, wie der Islam gutes Handeln definiert. Und was mir beim Lesen sofort aufgefallen ist, ist, dass es keine simple Liste.
Nein, überhaupt nicht.
Kang, tu dies, tu das nicht. Es fühlt sich eher an wie ein komplettes Betriebssystem für das Leben.
Guter Vergleich.
Das reicht von göttlichen Regeln über Charakterbildung bis hin zu einer sehr tiefen persönlichen Spiritualität. Die Quellen versprechen da echt eine Perspektive, die weit über das hinausgeht, was man vielleicht erwartet. Also, fangen wir mal an.
Absolut.
Und was ich an dem Haupttext so stark finde, ist, dass er die Frage am Anfang so klug umdreht. Bevor wir überhaupt fragen können, was ist gutes Handeln, müssen wir einen Schritt zurücktreten.
Und was fragen wir dann?
Zuerst, was ist überhaupt gut? Die islamische Antwort darauf ist das Fundament, auf dem dann alles andere aufbaut.
Okay, guter Punkt. Meine erste Reaktion wäre jetzt, gut ist, was niemandem schadet. Aber der Text sagt, das ist nicht die ganze Geschichte.
Richtig.
Er sagt, die Antwort des Islams ist, verblüffend direkt, gut ist, was Gott für gut erklärt hat. Aber warum reicht die menschliche Vernunft da angeblich nicht aus?
Die Quellen argumentieren, dass die menschliche Vernunft zwar vieles erkennt, also zum Beispiel, dass man niemanden verletzen sollte, das ist klar.
Logisch.
Aber bei manchen Dingen stößt sie halt an ihre Grenzen. Das Beispiel im Text ist ja das Zinsnehmen. Aus rein wirtschaftlicher Logik ist nicht sofort klar, warum das problematisch sein soll.
Stimmt.
Der Schlüsselbegriff, Hidaya.
Hidaya, also Rechtleitung, das ist dann mehr als nur so ein vages Glaubensgefühl.
Oh ja, viel mehr. Es ist die aktive göttliche Führung auf dem richtigen Weg. Und die Bedienungsanleitung dafür sind, laut Text, die beiden Primärquellen.
Der Koran und die Sunna.
Genau. Der Koran, also das Wort Gottes, und die Sunna, das überlieferte Leben und Handeln des Propheten Mohammed. Das ist der Maßstab.
Dazu passt auch das Zitat aus dem Koran, das du dir markiert hast, Sure 59, Vers 7. Und was euch der Gesandte zukommen lässt, das sollt ihr nehmen, und was er euch verwehrt, dessen enthaltet euch. Puh, das klingt aber schon extrem absolut. Sehr schwarz-weiß, keine Grauzonen. Gibt's da gar keine Flexibilität?
Das ist die entscheidende Frage. Es klingt starr, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Die Gelehrten haben die Vernunft ja nicht abgeschafft.
Sondern?
Sie haben sie genutzt, um aus diesen Quellen universelle Prinzipien abzuleiten. Der Text nennt sie rational begründete Maximen. Die wirken wie ein Puffer zwischen der Regel und dem echten Leben.
Okay, zum Beispiel.
Eine davon ist, die Dinge sind nach ihren Zwecken zu beurteilen. Es kommt also massiv auf die Absicht hinter einer Handlung an.
Und die zweite Maxime, die der Text nennt, die finde ich noch greifbarer. Beschwerlichkeit zieht Erleichterung nach sich. Das klingt sehr menschlich.
Das ist sie auch. Der arabische Ausdruck ist Al-Mashakatu Tajlubu Taisir. Dieses Prinzip ist fundamental. Es zeigt, das System ist nicht darauf ausgelegt, Menschen zu brechen.
Oder das Leben unnötig schwer zu machen.
Genau. Wenn eine Regel zu einer unzumutbaren Härte führen würde, ist im System selbst eine Erleichterung vorgesehen.
Hier wird es für mich wirklich interessant. Das ist ja nicht nur Theorie.
Nein, überhaupt nicht.
Der Text gibt ja das perfekte Alltagsbeispiel. Wenn du krank bist, darfst du das Fasten im Ramadan unterbrechen.
Oder das Gebet verschieben.
Exakt. Das ist dann kein Regelbruch, sondern eine vorgesehene, legitime Anpassung an die Lebensrealität. Das System atmet also.
Genau. Und diese Flexibilität wird noch deutlicher, wenn wir uns die Kategorien anschauen, in die Handlungen eingeteilt werden. Wir denken ja meistens nur in Halal, erlaubt, und Haram, verboten.
Ja, das ist so die Standardeinteilung, die man kennt.
Aber das ist, als würde man bei einer Ampel nur Rot und Grün sehen und Gelb einfach ignorieren.
Okay, hilf mir mal. Welche Kategorien gibt es dann noch?
Der Text listet 5 auf. Ganz oben steht Fard. Das ist die absolute, nicht verhandelbare Pflicht.
Okay.
Dann kommt Mandub. Das ist empfohlen. Es ist gut, wenn du es tust, aber keine Sünde, wenn du es lässt. In der Mitte ist Mubah. Das ist wertneutral, völlig dir überlassen.
Und dann geht's ins Negative.
Genau. Unterhalb von neutral kommt Makruh. Das ist verpönt oder unerwünscht. Es ist nicht strikt verboten, aber man sollte es besser lassen. Und erst ganz am Ende kommt Haram, das absolute Verbot.
Moment, das muss ich kurz sacken lassen. Anstatt nur Ja oder Nein, gibt es also eine ganze Skala. Zwingend, empfohlen, neutral, unerwünscht und verboten.
Mhm.
Das ist das, was du mit Grautönen meintest. Das verändert ja alles.
Es zeigt, dass Ethik ein dynamisches Feld ist. Das Beispiel im Text dazu ist genial.
Welches?
Im Ramadan zu fasten ist Fard, eine Pflicht. Aber am allerersten Tag des Festes, direkt nach dem Ramadan, ist genau dieselbe Handlung, das Fasten plötzlich Haram, also verboten.
Wow.
Der Kontext entscheidet über die moralische Einordnung.
Okay, ich glaube, ich verstehe diesen rechtlichen Rahmen, den der Text Fiqh nennt. Aber ehrlich gesagt, das klingt immer noch ein bisschen nach einer To-Do-Liste für gutes Verhalten.
Ja, die Gefahr besteht.
Befolge die Regeln und alles ist gut. Ist das schon alles oder übersehe ich da was?
Du legst den Finger genau auf den wunden Punkt. Und nein, das ist bei weitem nicht alles. Dieser rechtliche Rahmen ist nur die erste von drei Ebenen der Ethik.
Okay, was kommt danach?
Deine Frage leitet perfekt zur zweiten Ebene über. Achlak, die Tugendlehre. Hier verschiebt sich der Fokus von »Was soll ich tun?« zu »Was für ein Mensch soll ich sein?«
Es geht also um Charakterbildung.
Exakt. Das Ziel ist es, einen edlen Charakter zu entwickeln. Und das ultimative Vorbild dafür ist der Prophet Mohammed.
Ja, der Text zitiert ja seine berühmte Aussage.
Genau. »Ich wurde nur entsandt, um die gute Wesensart zu vervollkommnen.« Das war der Kern seiner Mission.
Und wie definiert der Text diese gute Wesensart? Gibt es da eine Liste von Eigenschaften?
Ja, die Quellen nennen klassische Kardinaltugenden. Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Weisheit.
Klingt nachvollziehbar.
Besonders schön finde ich die Beschreibung in der Koransure 52, Al-Furqan. Da werden die Diener des Erbarmers beschrieben.
Und wie sind die so?
Über sie heißt es, sie sind jene, die demütig auf der Erde umhergehen. Und wenn sie von Unwissenden angepöbelt werden, sagen sie nur Frieden.
Deeskalation pur.
Absolut. Und mein Lieblingsteil, wenn sie spenden, sind sie weder verschwenderisch noch geizig, sondern halten die Mitte dazwischen. Es geht also um eine innere Balance und, ja, soziale Souveränität.
Das leuchtet ein. Es geht also darum, wie man sich in der Gemeinschaft verhält. Aber ich habe das Gefühl, da fehlt noch etwas.
Mhm.
Geht es nur darum, ein guter Nachbar zu sein, oder zielt das Ganze noch tiefer auf etwas Innerliches?
Genau da zielt es hin. Das ist die dritte und tiefste Dimension. Tasawuf, die Spiritualität.
Okay.
Hier geht es um die direkte Beziehung zwischen dem Individuum und Gott. Das Ziel ist nicht mehr nur, Regeln zu befolgen oder ein anständiger Mensch zu sein. Das ultimative Ziel ist es, Gottes Wohlgefallen zu erlangen.
Und die Tugenden sind dann wahrscheinlich auch andere, oder? Eher so nach innen gerichtet.
Völlig richtig. Der Text listet hier Tugenden wie Tauba, also Buße oder Reue, Sabr, Geduld,
Standhaftigkeit.
Genau. Dann Shukr, die Dankbarkeit, Tawakkul, das Gottvertrauen. Und als Krönung, Mahabba, die Liebe zu Gott. Es ist die Kultivierung des Herzens.
Lass uns das mal zusammenfassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt einen göttlichen Rahmen von Regeln, Fiqh, der aber flexibel bleibt.
Richtig.
Innerhalb dieses Rahmens arbeitet man an seinem Charakter und seinen Tugenden, Achlak, mit dem Propheten als Vorbild.
Mhm.
Die eigentliche Vollendung liegt aber in der inneren Haltung, der spirituellen Verbindung zu Gott, dem Tasawuf.
Das ist die Struktur im Kern, ja. Wichtig ist aber zu verstehen, dass die Menschen im Alltag diese Ebene nicht wie eine Checkliste abarbeiten. Sie sind miteinander verwoben.
Ah, okay.
Ein Akt der Gastfreundschaft ist gelebte Tugend, Achlak. Aber wenn er mit der richtigen inneren Absicht geschieht, ist er gleichzeitig gelebte Spiritualität, Tasawuf.
Alles hängt zusammen.
Genau, der Text schließt diesen Teil mit einem unglaublich kraftvollen Zitat, einem Hadith Qudsi, wo Gott selbst spricht.
Ja, das hat mich auch beeindruckt.
Gott sagt, und mein Diener nähert sich mir durch die freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn dann liebe, werde ich sein Gehör sein, mit dem er hört, sein Blick, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er greift.
Wow.
Das beschreibt eine fast mystische Einheit, bei der das eigene Handeln vom Göttlichen durchdrungen wird. Das ist das Ideal der dritten Ebene.
Okay, dieses dreistufige Modell ist ein super Denkrahmen. Aber was bedeutet das jetzt für den ganz normalen Alltag?
Ja, der Dienstagmorgen.
Genau. Wie sieht es da aus? Die Zusatztexte, die du geschickt hast, scheinen da anzusetzen. Text A stellt eine Frage, die ich mir auch stelle. Man kann ja nicht für jede Kleinigkeit einen Gelehrten fragen. Meistens handelt man doch einfach nach bestem Wissen und Gewissen.
Genau das greift der Text auf und zitiert eine faszinierende Antwort des Propheten. Als er gefragt wurde, was Frömmigkeit, Al-Birr, sei, sagte er sinngemäß.
Was denn?
Frömmigkeit ist ein schöner Charakter. Sünde ist das, was in deiner Seele Unruhe stiftet und wovon du nicht möchtest, dass andere Leute davon erfahren.
Moment mal. Das ist ja bemerkenswert. Der ethische Kompass wird damit ja total nach innen verlagert.
Absolut.
Gutes Handeln ist das, was sich für die Seele richtig und stimmig anfühlt. Und Sünde ist das, was dieses nagende Gefühl hinterlässt, das man lieber verstecken würde. Das eigene Gewissen wird also zu einem zentralen Kriterium.
Ein sehr zentrales sogar. Und das führt uns direkt zu Text B und dem Konzept von Adab.
Adab?
Wird oft mit Etikette oder gutem Benehmen übersetzt. Und hier wird es sehr, sehr praktisch.
Ja, der Text nennt da konkrete Beispiele. Gastfreundschaft, Älteren aus Respekt die Hand zu küssen, mit der rechten Hand essen.
Schuhe ausziehen beim Betreten einer Wohnung.
Genau, das sind ja Bräuche, die viele kennen. Aber ich hatte immer den Eindruck, das sei einfach nur Tradition.
Der Text argumentiert, dass es mehr ist. Er verbindet diesen Adab direkt mit der spirituellen Ebene, mit Tasawwuf. Es geht nicht nur um Höflichkeit, sondern um Achtsamkeit.
Achtsamkeit?
Ja. Das erinnert mich daran, wie meine Großmutter vor jeder noch so kleinen Tätigkeit, selbst vor dem Einfädeln eines Fadens, leise die Basmala gesagt hat, im Namen Allahs.
Mhm. Damals fand ich das nur traditionell, aber jetzt verstehe ich die tiefere Idee dahinter. Jede Handlung, egal wie banal, wird durch diese Formel zu einem bewussten Akt in einem größeren spirituellen Kontext. Man ritualisiert also den Alltag, um die Verbindung zu Gott ständig präsent zu halten.
Exakt. Ein weiteres Beispiel aus dem Text ist die rituelle Reinheit, Tahara. Die Waschung vor dem Gebet ist bekannt, aber der Text erklärt, dass es zum guten Adab gehört, diesen Zustand der Reinheit möglichst den ganzen Tag über aufrechtzuerhalten.
Das ist interessant.
All diese kleinen Rituale schaffen eine spirituelle Ethik, die den gesamten Alltag durchwebt und weit über abstrakte Gebote hinausgeht.
Das bringt uns zum letzten Text, Text C. Der behandelt die goldene Regel, die es ja in vielen Kulturen gibt.
Richtig.
Im Islam lautet sie laut Quelle in Form eines Hadith: Keiner von euch ist gläubig, bis er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Das ist eine krasse Formulierung. Der Glaube selbst hängt daran.
Ja, und die Analyse im Text dazu ist brillant. Er schlägt eine stufenförmige Deutung dieser Regel vor. Es ist kein simpler Befehl, sondern ein Entwicklungsweg.
Okay, wie sehen die Stufen aus?
Die unterste Stufe, die Basis, ist: Füge niemandem Schaden zu, den du auch nicht erleiden möchtest. Das ist das Minimum.
Logisch. Und die nächste Stufe?
Stufe 2 ist aktiv. Behandle andere so gut, wie du selbst behandelt werden möchtest. Hilf ihnen.
Macht Sinn.
Die dritte Stufe ist dann rein innerlich und wirklich anspruchsvoll. Befreie dich von Neid. Denn nur wer wirklich neidlos ist, kann einem anderen von Herzen dasselbe gönnen wie sich selbst.
Wow, die Idee, Neid als eine ethische Hürde zu sehen, die man überwinden muss, bevor man wirklich altruistisch sein kann, das ist ein wirklich starker Gedanke.
Absolut.
Aber der Text sagt, es gibt noch eine Stufe darüber.
Richtig. Die höchste Stufe, die Vollendung der goldenen Regel im islamischen Verständnis, ist der radikale Altruismus. Gib deinen Mitmenschen den Vorrang vor dir selbst.
Vor sich selbst.
Ja. Der Text nennt als Vorbild den Propheten, der sich für andere aufopferte. Es geht also nicht mehr um Gleichbehandlung, sondern darum, den anderen aktiv vorzuziehen.
Okay, fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen Quellen nochmal zusammen. Die islamische Ethik ist, so wie die Texte sie beschreiben, kein starres Regelbuch.
Definitiv nicht.
Es ist ein dynamisches, dreistufiges System. Es beginnt mit einem göttlichen Rahmen, Fiqh, der aber durch Prinzipien wie die Erleichterung flexibel auf das Leben reagiert.
Genau.
Darauf baut die Charakterbildung auf, Achlak, also die Arbeit an den eigenen Tugenden. Und die höchste Stufe ist die innere Vervollkommnung, die Beziehung zu Gott, Tasawwuf.
Perfekt zusammengefasst.
Genau.
Und das übergeordnete Ziel all dieser Ebenen ist nicht die Regelbefolgung um ihrer selbst willen. Es ist die Transformation der eigenen Person, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Jede Regel, jede Tugend, jede Übung ist ein Werkzeug auf diesem Weg.
Und damit wollen wir dich mit einem letzten Gedanken aus dieser Analyse entlassen. Die höchste Stufe der goldenen Regel, wie sie in den Quellen beschrieben wird, ist dieser radikale Altruismus, anderen bewusst den Vorrang vor sich selbst zu geben. Mal ganz unabhängig von deinem eigenen Glauben oder deiner Weltanschauung, was würde es bedeuten, wenn du versuchst, dieses Prinzip nur für einen einzigen Tag konsequent anzuwenden? Welche Entscheidungen beim Einkaufen, im Straßenverkehr, im Gespräch mit Kollegen oder in der Familie würdest du anders treffen?